Unser größter Meilenstein ist natürlich nach wie vor die Schriftfamilie für die Bundesregierung. Das war für uns als Supertype einfach der Türöffner für viele, viele weitere Projekte und viele weitere große Projekte.
Herzlich willkommen zum Boldway Podcast, wo wir mit DesignpionierInnen über Design sprechen. Ich bin euer Host Timon und spreche heute mit dem Professor für Typografie Jürgen Huber. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Timon.
Können Sie sich einmal den HörerInnen kurz vorstellen?
Ja, ich bin Jürgen Huber. Ich bin vor 56 Jahren mal in Regensburg geboren, kleine Stadt in Bayern. Bin dann in meinem beruflichen Werdegang nach Essen und habe dort an der Folkwang-Schule studiert. Ich habe ein bisschen lang studiert. Es hat ganze 8 Jahre gedauert, bis ich alles verstanden habe. Dann bin ich zu einem Praktikum kurz nach Berlin zum Metadesign und nach meinem Studium dort anschließend eingestiegen. Da war ich 8 Jahre, bevor ich dann 2004 die Professur an der HTW für Typografie übernommen habe. Ein paar Jahre später habe ich mich zusammengetan mit meinem Kollegen Martin Wenzel und wir machen seit 2011 zusammen Supertype, wo wir etliche Custom-Type-Projekte übernehmen und in der Vergangenheit auch schon ganz interessante Projekte machen konnten.
Perfekte Überleitung zur ersten Frage. Da kommt nämlich genau die Frage auf, was genau sind denn diese Custom Typefaces oder diese Custom Type, die Sie dort entwickeln bei Supertype?
Ja, man kann es ein bisschen vergleichen wie mit so einem Maßschneider, ne? Also du kannst in den Laden gehen und dir von der Stange irgendwie Klamotten holen, genauso mit Schriften. Es gibt ja einen Haufen Schriften draußen, so, man spricht von ungefähr 150.000 bis 200.000 Schriften, die es momentan auf dem Markt gibt. Und viele Firmen sind in der Vergangenheit immer mehr dazu übergegangen, sich Schriften selbst maßschneidern zu lassen. Das heißt, es sind speziell angefertigte Schriften auf das jeweilige Unternehmen, es sind eben meistens Unternehmen, genau zugeschnitten.
Noch eine Frage dazu. Sie bieten unter anderem auf der Website auch Retail-Fonts an. Wie kam da die Idee, auch das auf der Seite anzubieten und nicht nur diese maßgeschneiderten Schriften?
Das liegt einfach daran, dass wir auch beides haben. Ja. Und es macht ja neben der Auftragsarbeit, neben den Custom Types, eben auch immer Spaß, seinen eigenen Formvorstellungen mal nachzugehen und Fonts draus zu entwickeln. Das machen wir schon eigentlich länger, als wir Custom Type machen. Und insofern ist das natürlich ein logischer Schritt für uns, das auch anzubieten. Wir verstehen uns aber in erster Linie als Custom-Type-Studio.
Dann komme ich direkt zu meiner nächsten Frage, die direkt daran anknüpft. Was genau hat sich denn in den letzten Jahren verändert, dass Unternehmen jetzt vermehrt auf eigene Hausschriften setzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, zum einen ist es mehr ins Bewusstsein gerückt. Ja? Es gibt ja fürs Corporate Design eigentlich nur 4 gestalterische Elemente, die ich anwenden kann. Ja, das ist einmal das Bild, das ist die Farbe, das ist die Form und das ist natürlich die Schrift. Und wie mein Kollege Martin Wenzel immer sagt, die Schrift ist eigentlich immer da. Das heißt, selbst wenn das Bild, wenn die Farbe und die Form wegfällt, dann bleibt die Schrift immer noch als einziges Element stehen in der Kommunikation. Und ich glaube, von daher ist es ein bisschen üblicher geworden. Die Sinne sind mehr für Typografie oder für Schrifteinsatz geschärft. Zumal in den mobilen und Online-Medien es auch oftmals so ist, dass Bild und Form eher wegfallen und Farbe und Schrift alleine stehen bleiben. Das ist so das Minimum an Corporate Design, das sichtbar ist. Und darüber hinaus muss man auch sagen, dass die Corporate-Schriften, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten insgesamt auch erschwinglicher geworden sind für die Unternehmen, weil das liegt wiederum daran, dass die Tools für uns als Shift-Entwerfer deutlich besser geworden sind.
Wie war der Prozess da früher, bevor es digitale Tools gab, also die Zeit vor der Digitalisierung?
Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wie weit man jetzt in der Betrachtung zurückgeht und wie weit man den Begriff Custom Type fasst. Ja? Also ich könnte jetzt sagen, wenn man die in Stein gehauenen Schriften der Römer noch als Custom Type oder zumindest als Ausdruck einer staatlichen oder typografischen Ausdruck einer staatlichen Identität irgendwie betrachten würde, dann ist der Prozess natürlich extrem mühselig. Das heißt, man hätte da in Stein hauen müssen. Wenn wir ein bisschen weiterspringen in der Zeit, dann kommen wir in die Zeit des Bleisatzes. Und auch da weiß man ja, das war extrem mühsam, eine komplette Schrift oder gar eine Schriftfamilie über mehrere Gewichte und Größen hinweg als Bleisatzschrift bereitzustellen. Es gibt auch tatsächlich Beispiele aus dieser Zeit, wo man Custom Type damals schon gemacht hat. Und heute ist es natürlich digital viel, viel einfacher. Und wir haben die Tools wie Glyphs oder RoboFont, FontLab, die uns alle Möglichkeiten bereitstellen, der Pfadbearbeitung, die uns wichtige Schritte, wie zum Beispiel die Erstellung von Zwischenschritten oder Zwischengewichten deutlich erleichtern.
Sehr interessant. Wie genau können Sie da in die Tiefe gehen? Wie genau sieht denn der Prozess bei dieser Erstellung einer solchen Schrift aus? Wo genau fängt man da an, für ein Unternehmen zu arbeiten?
Also der Prozess ist immer sehr verschieden, aber auch immer sehr ähnlich. Die Ideenfindung ist oftmals sehr verschieden. Also einerseits gibt es den Weg, dass wir mit der Ideenfindung beauftragt werden. Man sagt, wir haben da was vor, wir möchten in die und die Richtung ungefähr. Oder das Unternehmen sagt, wir haben hier Profilkriterien, wir haben einen kleinen Workshop gemacht, wir haben eigentlich irgendwie so Firmenwerte, auf denen basierend wir uns irgendwas vorstellen können. In der Regel kommen aber oft die Agenturen zu uns, die für den Kunden arbeiten und haben schon irgendwie eine grobe Vorstellung, wo ungefähr es irgendwie hingehen könnte. Der nächste Schritt ist dann, dass wir sagen, wir suchen uns ein Testwort. Das machen wir eigentlich immer gleich. Also das ist ein Begriff aus der Welt des Unternehmens, wo wir dann anhand dieses Testwortes oder vielleicht eines Satzes schon mal erste Entwürfe machen, und das sind dann meistens so, weiß nicht, 2 bis 3 Richtungen, in die es geht, und anhand derer wir dann eine Entscheidung treffen mit der Agentur und dem Kunden.
Beispielsweise bei der Font, die Sie für Hertha gestaltet haben mit Martin Wenzel zusammen bei Supertype, da ist ja klar dokumentiert in dem Artikel, den Sie veröffentlicht haben, dass das zum Beispiel aus den Fangraffitis herausgegangen ist, also dass Sie da Inspiration gezogen haben. Da ist ja für den Zuschauer, der auf die Seite kommt, klar erkennbar, von wo sie gestartet sind und wie sie die Schrift entwickelt haben. Wie ist das zum Beispiel aber bei der Font für Lidl gelaufen? Die haben sie ja auch mitgestaltet in Zusammenarbeit mit einer Corporate Design Agentur. Wie läuft das da ab? Das muss ja eine sehr vielfältige Schrift sein, die irgendwie in vielen Bereichen Anwendung finden kann. Wie läuft das da ab?
Ja, das sind zwei schöne Pole, die du da nennst. Lidl und Hertha BSC. Weil da sieht man ungefähr, wie ausgespannt das Thema Custom Type so ist. Ja? Also auf der einen Seite hast du einen Fußballverein, der im Wesentlichen lokal tätig ist, der immer betont hat, wie wichtig eben die Verbindung zur Stadt ist und wo dann die Stadttypografie, also das Graffiti, der logische Schritt ist, deine Idee hinzuentwickeln. Ja? Bei Lidl ist die Sache viel, viel ernster, wenn man so will. Das ist am Ende eine Type, die einfach gut funktionieren muss, die in vielen Ländern unterwegs ist. Die gibt es mittlerweile auch auf Griechisch und auf Kyrillisch. Das muss was sein, was eine breite Akzeptanz auch außerhalb von Deutschland in den Märkten findet. Und über eine größere Zeitperiode vielleicht auch seine Gültigkeit hat. Wir haben das damals zusammen mit der Peter Schmidt Group entwickelt. die uns das Motto von Lidl, das neue Motto, das sie entwickelt hatten, vorgegeben hatten. Und das hieß einfach mehr Lebensfreude. Und dann war einfach unsere Aufgabe zu sagen, wie gestaltet man eine Schrift, die diesen Aspekt der Freude ausdrückt, aber trotzdem gültig und stabil und akzeptabel in der Breite ist.
Sehr interessant. Wie ist das aber beispielsweise, also wir haben jetzt die beiden Extrempole genannt, sozusagen ein lokaler Fußballverein, der eine sehr starke Charakteristik hat und auch einfach durch zum Beispiel die Fangemeinde ja definiert werden kann. Und dann ein großes Unternehmen, was auch international agiert und in vielen Ländern aufgestellt ist. Was ist denn Ihr Lieblingsprojekt aus dem Supertype-Katalog, wo Sie sagen, das war ein kleiner Meilenstein für uns oder das ist mein Lieblingsprojekt im Nachhinein?
Ja, also ich glaube, auf jeden Fall gehört Hertha BSC schon dazu, weil das so, das war auch auf Kundenseite extrem leidenschaftlich. Und es ist eine ganz ungewöhnliche, markante Type geworden. Unser größter Meilenstein ist natürlich nach wie vor die Schriftfamilie für die Bundesregierung. Das war für uns als Supertype einfach der Türöffner für viele, viele weitere Projekte und viele weitere große Projekte.
Dazu hatte ich auch den Artikel auf Ihrer Website gelesen. Ist dieses Projekt unter anderem durch den früheren Wettbewerb um das Logo der deutschen Bundesregierung entstanden? Da hatten Sie ja mit Ihrer Kollegin zusammen, Lisa Eid, diesen Wettbewerb damals gewonnen und dieses Logo ist bis heute in Verwendung und ist daraus quasi dann dieser Auftrag gewachsen, der dann von Ihnen bei Supertype umgesetzt wurde?
Nee, das kann man so nicht sagen. Das waren eigentlich zwei völlig unterschiedliche Dinge, die wenig miteinander zu tun hatten. Wir haben den Wettbewerb, Lisa Eid und ich, das war damals ein studentischer Wettbewerb, da habe ich noch studiert in Essen. Das müsste 1996 gewesen sein. Und die Type für die Bundesregierung, das haben wir erst 2011, also 15 Jahre später gemacht. Die einzige Konstante, die einzige Verbindung da drin ist Metadesign. Also dieser Bundesregierungs-Logo-Job hat uns beide als Praktikanten zu Metadesign nach Berlin geführt. Und später, 2011, hatte auch Metadesign den Auftrag, das Corporate Design der Bundesregierung zu überarbeiten. Und in dem Zuge ist dann auch eine Schrift entstanden. Besonders gefreut hat mich persönlich dann, dass ein paar Jahre später die Agentur Adler Schmidt das Corporate Design übernommen hatte und beschlossen hat, dass nunmehr auch neben dem Logo die neue Type eingesetzt werden soll. Und wir haben extra ein bisschen schmalere Type dafür geschnitten, die jetzt meistens jedenfalls neben dem Logo eingesetzt wird.
Da würde mich noch interessieren, inwiefern ist es ein Unterschied, jetzt für die Regierung zu arbeiten oder so einen Unternehmensjob zu arbeiten? Gibt es da Differenzen oder sind das genau die gleichen Ansprechpartner?
Also in der Regel arbeiten wir nicht für den Kunden direkt, das kommt sehr selten vor, sondern eigentlich mit den Agenturen im Kontakt mit den Kunden. Das heißt, da steht immer ein Corporate Design Projekt an, im Zuge dessen dann auch die Schrift geändert, hinterfragt, neu gezeichnet, was weiß ich wird. Ja. Und so war das eigentlich auch bei der Bundesregierung, nur waren die Entscheidungsprozesse innerhalb des Bundespresseamtes, mit dem wir das damals gemacht haben, natürlich deutlich aufwendiger, weil jeweils die ich glaube, 16 Vertreter aus unterschiedlichen Ministerien zu den jeweiligen Entscheidungsschritten hinzugeholt werden mussten und man da immer für Akzeptanz geworben hat. Ja. Aber das lief meiner Erinnerung nach überraschend glatt und ich freue mich auch, dass das Ergebnis jetzt sowohl was das Logo angeht als auch die Schrift doch so eine Beständigkeit hat über die Jahre und Jahrzehnte.
Zurück vom Regierungsauftrag, zurück zu den Unternehmensaufträgen. Was ist denn Ihrer Meinung nach genau die Begründung? Also wollen Unternehmen ihre Effizienz damit steigern, ihre Markenidentität? Oder ist das einfach nur ein Weg, die von Lizenz zu sparen und sozusagen auf lange Sicht da irgendwie finanziell besser dazustehen?
Also meiner Erfahrung nach ist es oft beides. Und bei den Projekten, die eine hohe Chance auf Verwirklichung haben, ist es von Anfang an eigentlich beides. Ja? Das heißt, da sitzt irgendwie jemand, der hat so ein bisschen Gefühl oder es gibt einen Designer, der da irgendwie sitzt und die einfach so ein Bewusstsein haben für die Wichtigkeit des typografischen Auftritts und die Agenturen dann auch gezielt ansprechen und von sich aus vielleicht sogar fragen, können wir nicht irgendwas an der Typografie machen? Und dass das dann im Laufe der Zeit auch ein günstiger Kostenfaktor ist, das ergibt sich dann erst in zweiter Linie. Umgekehrt ist meine Erfahrung, wenn man nur an die Kosten denkt, haut es in der Regel nicht hin.
Ja? Okay.
Es muss eigentlich immer der Wille und das Bewusstsein da sein, dass Typografie was bewirken kann.
Das sollte ja immer der Hintergrund sein, wenn das in Auftrag gegeben wird. Also dass es ja ein Wirken haben soll und nicht einfach nur quasi die Lizenz gespart wird. Also es soll ja schon irgendwie zur Markenidentität beitragen. Aber bei sehr markanten Typen würde mich interessieren, haben die ein Ablaufdatum, dass die in wenigen Jahren wieder aus dem Trend fallen? Beispielsweise die Fuse-T-Schrift. Die hat ja die sieht schon sehr Logo-esk aus, wenn man da kurze Worte sieht. Die hat ja diese Form des Blattes mit eingebaut in den Buchstaben. Und mich würde interessieren, ob das einfach auch irgendwie ein Ablaufdatum hat und man dann da nach Jahren, einem Jahrzehnt zum Beispiel, wieder eine neue Type bräuchte.
Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Wir hatten jetzt neulich einen Auftraggeber, eine Agentur, die das auch als Argument ihrem Kunden gegenüber uns gefragt hat, wie lange hält denn sowas? Ja. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich beim Nachdenken ein bisschen ins Schleudern gekommen und habe überlegt, ist denn eine von unseren Schriften, die wir bisher als Supertype gemacht haben oder Dinge, die ich davor schon bei Metadesign gemacht habe, heute nicht mehr gültig? Und nein, mir ist keine einzige eingefallen, die wir erstellt haben und die heute nicht mehr auf dem Markt ist. Also sogar eine Schrifttype von mir von 2003 für MLP oder von 2004 für die Region Südtirol sind nach wie vor im Einsatz. Was tatsächlich ein bisschen erstaunlich ist, finde ich auch.
Dann zurück zur Thematik am Anfang der Folge. Da hatten wir kurz über die Gewichtung von Typografie in einem Corporate Design gesprochen. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also bei dem Gesamtbild eines Corporate Designs für eine Marke, prozentual, wo sehen Sie da die Gewichtung gegenüber den anderen Bestandteilen eines Corporate Designs von Typografie?
Ja, das darf man den Typografen oder den Schriftentwerfer natürlich nicht fragen, weil der sagt natürlich, das sind irgendwie 90%. Ne? Und der Fotograf würde das Gleiche antworten. Ich glaube nur zu beobachten, dass es einfach in den letzten Jahren durch Social Media, durch das Funktionieren müssen auf dem mobilen Gadgets wichtiger geworden ist, dass ein Corporate Design mit nur Farbe und nur Typo funktioniert.
Das ist ja auch sehr stark zu beobachten bei Social Media Accounts von Marken, dass die eigentlich nur mit dem Farbschema und der Type arbeiten. Da wird sogar sehr reduziert mit Logos gearbeitet und häufig kann man ja auch aus einer sehr guten und sehr charakteristischen Typografie auch ein Wortlogo ableiten, was man dann aus dieser Type entwickelt. Also würden Sie schon sagen, das sind Ihrer Meinung nach schon 90%, so 80 bis 90?
Ich weiß es nicht. Es kommt immer ein bisschen auf das Medium an. Aber man kann eben mit One Type, One Color eine Identität spielen heutzutage. Ja, ist kein Problem.
Ja, das lässt sich dann wahrscheinlich bloß ausweiten auf Produktbereiche und so durch dann Logos und weitere Sachen. Dann kommen wir noch mal kurz zur Professur an der HTW. Da würde mich nämlich interessieren, Sie unterrichten dort seit Jahren Typografie. Und was für typografische Projekte von Studierenden sind Ihnen denn da über die Jahre so besonders in Erinnerung geblieben? Also was lässt Ihr Typografieherz höher schlagen?
Also ich bin immer ein großer Fan gewesen, Typografie auch als Gegenstand zu verstehen. Das heißt, Buchstaben als dreidimensionale Objekte zu verstehen. Und da ist mir insbesondere ein Projekt in Erinnerung geblieben, wo wir relativ große Schriftzüge inszeniert haben im Raum und die Studierenden sich tatsächlich darauf eingelassen haben, irgendwie nicht so bierkastengroße Objekte nur zu machen, sondern die teilweise 1,50 Meter, 2 Meter groß waren und ganz unterschiedlich ausgeschaut haben. Gab also so Mobiles, die von der Decke hingen oder Schriftzüge, die auf dem Boden standen oder angelegt waren wie so Hampelmänner. Man konnte dran ziehen und die Schrift und die Buchstaben haben sich irgendwie verändert. Das waren richtig tolle Sachen.
Also ist im Hochschulkontext auch so eine Art Ausstellung oder Interaktivität mit Typografie, so ein Interessengebiet von Ihnen, was Sie gerne verfolgen oder weiter ausbauen möchten?
Ja, auf jeden Fall.
Ja? Ja. Haben Sie den Eindruck, dass das bringt irgendwie die Typografie gestalterische und auch spielerische Art irgendwie näher? Oder?
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Also der Umgang mit einer Form, wenn man die Form in die Hand nimmt, ist ein ganz anderer, als wenn ich Buchstaben nur flach als Vektorpunkte auf dem Bildschirm habe. Sobald ich einen Buchstaben mal ausgesägt und da irgendwie dran rumgefeilt oder geschliffen habe, habe ich ein ganz anderes Formverständnis für Kurven und für Spannung, als wenn ich das irgendwie nur auf dem Bildschirm habe. Und vielleicht ist das Schreiben von Buchstaben in dem Fall so ein Mittelding, ja, wo ich ja auch mit einem Werkzeug, sei es ein Pinsel oder sei es eine Breitfeder, dann auf dem Papier irgendeine Form hervorbringen muss, in der Bewegung, in der Stofflichkeit. Das ist für uns als Schriftentwerfer, also Martin Wenzel und mich, eigentlich so der gemeinsame Ausgangspunkt, auf dem wir unsere Schriften entwerfen. Es geht vieles für uns aus der Logik der Feder hervor. Das ist die absolute Basis für unser Formverständnis.
Haben Sie da auch andere Methoden, wie Sie vor Projekten für Unternehmen beispielsweise Studien durchführen? Also bei der Hertha Font haben Sie sich am Fangraffiti orientiert. Gibt es aber auch irgendwie Studien, die Sie selbst durchführen und dann über Form- und Größenverhältnisse zum Beispiel bei der Type irgendwie dadurch bestimmen können? Also dass Sie irgendwie auch ein Modell bauen oder irgendwas haptisch bauen, um irgendwie festzustellen, was zu dieser Marke oder zu dem Unternehmen passen könnte?
Na, das haben wir noch nicht gemacht. Also das wäre mal ein interessanter Ansatz, das tatsächlich auch dreidimensional, räumlich, stofflich umzusetzen, auszuprobieren. Meistens war die Zeit noch nicht dafür da. Das ist nämlich ein erheblicher Aufwand, sodass wir dann das Ganze oft abkürzen, aber zumindest auf dem iPad Skizzen machen. Also früher viel auf dem Papier, tatsächlich Bleistift, Feder, was auch immer, aber heutzutage immer mehr auf dem iPad.
Und mich würde noch zum Abschluss interessieren, das ist die letzte Frage des Interviewteils, wenn man sich in dem Studiengang, in dem ich Sie ja auch kennengelernt habe, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, nämlich Kommunikationsdesign, wenn man sich da für einen Schwerpunkt mit Typografie entscheidet, was für berufliche Aussichten hätte man denn, wenn man jetzt sagt, ich möchte das als Beruf ausüben, außer sich beispielsweise wie Sie selbstständig zu machen?
Naja, jetzt müssen wir erstmal sagen, HTW, Studiengang Kommunikationsdesign und Spezialisierung ist so eine Sache. Ja. Wir haben ja eigentlich den Anspruch, eher breit als spezialisiert auszubilden und bieten eine Spezialisierung in der Form, wie andere Hochschulen das vielleicht machen, gar nicht an. In der Studienberatung sagen wir auch oft BewerberInnen, die zum Beispiel sehr fotolastig oder sehr illustrationslastig sind, dass sie sich eventuell eine Schule suchen möchten, die ihnen mehr Möglichkeiten bietet, als wir im Studiengang das tun, diese Spezialisierung weiter zu pflegen. Ja? Unser Ansatz an der HTW ist ja eher zu sagen, lass uns mal die Studierenden auf einer breiten Basis ausbilden. In den kurzen 4 Jahren, in sie an der Hochschule sind, sollen sie also möglichst viel von dem Genre mitbekommen und können dann im weiteren Verlauf ihrer Karrieren sich ja immer noch spezialisieren. Ja? Also insofern ist das mit der Spezialisierung erstmal fraglich. Wenn man in dem Bereich Typografie oder noch spezialisierter Schriftentwurf gehen möchte, dann ist mein Kurs Einführung in den Schriftentwurf, den ich in loser Folge anbiete, ein vielleicht erster Schritt. Einige, die heute auf diesem Gebiet tätig sind, hauptberuflich auch tätig sind, haben diesen Kurs absolviert, sind dann aber noch zur weiteren Spezialisierung an die Hochschulen in England, nach Reading, beziehungsweise in die Niederlande, nach Den Haag gegangen und haben dort ihren Master gemacht. Und ich glaube, dass das Feld immer mehr wächst, in den letzten Jahren auch deutlich gewachsen ist. Das liegt, glaube ich, an dem, was wir eingangs besprochen haben, dass es unternehmensseitig immer mehr Bewusstsein gibt für dieses Thema und dass es auf der anderen Seite auch immer wieder ein bisschen erschwinglicher geworden ist für die Unternehmen, sich eine eigene Schrift zeichnen zu lassen.
Okay, also hätte ich quasi die Frage eingangs anders formulieren sollen, wie wäre quasi der Werdegang, wenn man sich jetzt in unserem Studiengang entscheidet, ich möchte was mit Typografie beruflich machen, wie wäre also der weitere Weg? Da wäre jetzt Ihre Antwort drauf, also eine Spezialisierung in einem Masterstudiengang und dann eventuell den Weg finden in ein Unternehmen, was vielleicht auch eine Stelle damit besetzt oder so. Gibt es das heutzutage eigentlich noch, dass ein Unternehmen richtig einen Typografen im Unternehmen hat?
Mir ist keins bekannt tatsächlich. Also es gibt schon in den Agenturen zumindest Leute, die auf Typografie spezialisiert sind, da auch hin und wieder mal eine Schrift zeichnen sogar. Aber in dem Umfang, wie das zum Beispiel früher bei Metadesign der Fall war, ist es mir nicht bekannt. Meiner Beobachtung nach werden diese Aufträge, ja, wie sagt man so, outgesourced an eben so Spezialisten wie uns zum Beispiel.
Okay, also an die, genau, an das spezialisierte Ressort, was dann sich nur mit dem Thema befasst. Sehr interessant. Das war schon der Interviewteil. Ich würde jetzt noch zu den 2 abschließenden Rubriken unseres Podcasts kommen. Die erste Rubrik, die wir durchspielen werden, ist Beende den Satz. Ich werde Ihnen den Anfang eines Satzes vorlesen und Sie müssen den quasi mit Ihrer Antwort beenden. Erstens, ein Design, das mich momentan persönlich aufregt, ist?
Ist jedes Design, das die Chance hat liegen lassen, mit einer markanten Type zu punkten.
Sehr gute Antwort. Bilderbuchantwort, sehr schön. Zweitens, eine Designerin, mit der ich gerne mal einen Kaffee trinken gehen wollen würde, ist?
Noch nicht geboren. Ich glaube, ich gehe lieber Kaffee trinken und unterhalte mich ausnahmsweise mal nicht über Design. Annie Lennox, mit der würde ich gerne Kaffee trinken gehen.
Können Sie kurz Kontext geben? Wer ist die Dame? Was macht
das
sie?
Das ist Ihre Generation nicht mehr bekannt. Annie Lennox ist die Sängerin von den Eurythmics.
Ah, okay, das sagt mir was. Drittens, ein Programm, Tool oder Website, ohne die ich nicht mehr kann, ist?
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall Robofont. Das ist, finde ich, eine tolle Frage, weil tatsächlich beschäftigt mich das in meinem beruflichen Alltag enorm. Wie gut sind unsere Tools, was können unsere Tools leisten, wie abhängig sind wir auch von unseren Tools, Veränderungen der Tools, gerade in dem Bereich gibt es viele Tools, die von wenigen gepflegt werden, das heißt bei Glyphs sind es 2 Leute, bei Robofont ist es auch ein kleines Grüppchen von Leuten, die diese Tools bereitstellen. und Fontlabs sind ein bisschen mehr, soweit ich weiß. Aber was würden wir machen, wenn die morgen den Laden zusperren? Das hätte große negative Auswirkungen auf mich persönlich zum Beispiel. Also ich bin abhängig von Robofont und seinen Funktionen. Ich kann zum Beispiel auch nicht wirklich gut in Glyphs arbeiten, weil mir da ein paar essentielle Tools fehlen.
Beispielsweise? Also was für Unterschiede gibt es da?
Ich bin gewohnt, Schriften immer im Text zu betrachten. Und zwar nicht nur im Wort oder im Satz, sondern in einem längeren Text. Und diese Funktionalitäten sind bei Robofont unmittelbar vorhanden. Bei anderen Programmen kriege ich das nur auf Umwegen. Mhm. Das ist so ein Beispiel. Und wo wir heutzutage sehr viel Fonts machen, die gleich als Variable Font gedacht sind, beziehungsweise gleich eine Range von vielen Schnitten umfassen, also zum Beispiel von einer Thin bis zu einer Black, ist es auch absolut notwendig, diese Schriften diese Schnitte in einer Übersicht dargestellt zu bekommen. Auch das kenne ich nur von Robofont. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, wie alle anderen in anderen Programmen arbeiten.
Okay, das bedeutet ja, also sie sind wirklich aufs Maximalste abhängig vom Weiterbestehen von Robofont.
Absolut.
Gut, kommen wir zur letzten Rubrik und der damit abschließenden Frage, How to be bold. Und da würde ich die Frage anschließen, welchen Tipp können Sie denn unseren HörerInnen mit auf den Weg geben, wie man in der Designlandschaft große Statements setzt? Auch gerne im typografischen Kontext.
Also wie man große Statements setzt, dazu kann ich wenig sagen. Wir haben als Supertype die schöne Situation gehabt, dass wir viele große Kunden bekommen haben. Und dazu hätte ich eventuell einen Tipp, denn das ist im Wesentlichen meinen Kontakten aus einer großen Agentur wie Metadesign, es damals geschuldet, wo ich innerhalb dieser Agentur einfach irgendwann für das Thema Typografie, vielleicht auch Schriftentwurf damals schon stand und sich nun viele, die heute in neuen Zusammenhängen arbeiten, daran erinnern und den alten Kontakt wiederherstellen. Ja. Und das wäre eben gleichzeitig auch mein Rat an alle Jüngeren. Sucht euch Kontakte. Arbeitet erstmal in einem großen Umfeld, wo ihr viele Leute kennenlernt, wo ihr viele Erfahrungen macht, wo ihr auch Wissen von anderen Gewerken irgendwie übernehmen könnt und steht für irgendwas, brennt für irgendwas. Und in dieser Spezialisierung lag zum Beispiel mein Glück, dass ich eben dann anschließend für dieses Thema stand und da entsprechend angesprochen wurde und viele tolle Projekte umsetzen konnte.
Okay, also einer jungen Studentin würden Sie quasi raten, so viele Praktika oder Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen oder Berufsbereichen sammeln?
Ja, entweder viele unterschiedliche oder eben ein sehr großes Unternehmen, ja. Und dort viele Leute kennenlernen und viele Kontakte machen.
Mhm. Sehr interessant. Ja, das ist schon das Ende unseres Interviews. Vielen Dank, Professor Huber, dass Sie bei mir waren und mir Gesellschaft geleistet haben und mir Rede und Antwort gestanden haben zu jeder Frage.
Ja, ich freue mich, da gewesen sein zu können und bedanke mich ebenfalls.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich noch bei unseren ZuhörerInnen fürs Zuhören.
Nächste Woche geht es hier bei Boldway mit Vera weiter. Die spricht mit Florian Adler über inklusives Design.
Und falls ihr Updates haben möchtet und die neuesten Infos wissen möchtet, dann folgt uns doch gerne auf Instagram unter boldway.podcast. Tschüss, auf Wiederhören.
Boldway ist ein Podcast der HTW Berlin. In der Leitung war Professor Daniela Hensel, in der Produktion Timon Gemmer und Viktoria Basel, Regie von Nina Zieroth und Vera Baldas, Design und Naming von Laura Schowe und Social Media und Marketing von Mira Scheel und Sophie Kruschke. An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei dem Media Makerspace der Heinrich-Böll-Bibliothek und bei Brian Bernhard für unser Sounddesign.